Du, Andi?
Ja, Thorsten.
Alexander Endes erster Auswärtssieg im Fortuna-Trikot. Jetzt ist alles möglich.
Ja, ein bisschen holprig war es aber schon.
Ja, okay. Stimmt. Lass uns trotzdem über dieses erste Niederrhein-Pokalspiel seit 17 Jahren reden.
Na gut, und dann blicken wir voraus auf das Stand heute Donnerstag von über 48.000 Leuten besuchte Spiel gegen den MSV Duisburg.
Ja, ich merke schon, es gibt keine Zeit zu verlieren.
Vamos!
Herzlich willkommen zu Gebrabbel Rot-Weiß, ein Fortuna Düsseldorf-Podcast. Für euch heute am Mikrofon Thorsten und Andi.
Hallo, liebe Leute, von A bis Z, von 1 bis 100, von Norden bis Süden und Osten bis Westen. Da bin ich wieder, euer guter alter Thorsten. Und mit mir bei dieser 132. Folge von Gebrabbel Rot-Weiß ist niemand Geringeres als...
Andi, schönen guten Tag. Ich grüße euch. Wir haben heute sehr viel vor und wenig Zeit. Deswegen sprechen wir in größerer Geschwindigkeit als sonst und lassen auch diverse Sachen weg. Aber nichtsdestotrotz begrüßen wir euch hier herzlichst. Hallo, schön, dass ihr alle da seid.
Es wird besonders schön für die Leute, die die Folgen sowieso auf zweifacher Geschwindigkeit hören. Wenn wir dann so schnell sprechen, dass die Leute dann gar nicht mehr mitkommen, dann wird es besonders wundervoll.
Ja.
Also fahren wir mal wieder ein bisschen im Tempo herunter. Unter der Woche folgen, das ist, bedeutet für uns nur Pokalspiele, Champions League nicht in Sicht. Auch wenn diverse Ex-Spieler von Fortuna in der Champions League zum Einsatz kommen oder auf der Bank sitzen. Aber da, wie gesagt, sind wir im Moment ein bisschen weit davon entfernt. Wir waren aber in Bocholt beim Niederrhein-Pokal. Und bevor wir darüber aber reden, man hört es ja auch ein bisschen schon an meiner Stimme, ich muss auch in dieser Folge was trinken. Aber auch hier schnell und unspektakulär.
Thorsten, was trinkst du?
Sehr gut. Ich trinke eine Fanta, na, wer kann es lesen?
Litschi? Lies mal vor. Ist das Litschi?
Es ist Jasmin-Pfirsich-Geschmack.
Ach ja, das wäre mein zweiter Tipp gewesen.
Genau, sieht man ja auch an der Zeichnung. Traurig, dass du einen Jasmin-Pfirsich nicht erkennst anhand der Zeichnung. So, und ich anhand des Geschmacks, ich mache einfach die Augen zu und dann muss ich raten, was es ist. Das ist Jasmin-Kürbis. Kürbis.
Ja, es ist ja bald Oktober, die Pumpkin-Spice-Saison geht wieder los.
Also, der Pfirsich, ich weiß, wie Pfirsiche schmecken, Ein Grund könnte sein, dass sie seit März abgelaufen ist, aber hey, was ich nicht alles für den Podcast tue, da muss ich durch. Die Jasmin schmeckt, ja, ich weiß es nicht, schmeckt so nach so einer, eher so nach einer zuckrigen Süße, also 7,7 Gramm, aber mehr so, was man so erwartet in so einem Pudding, also es schmeckt fast ein bisschen sahnig.
Okay, weißt weil du? Normal, also ich kenne, ist Jasmin-Reis auch das, die gleiche, das ist ja eher so ein Duftreis, der ist ja immer so ein bisschen nicht, wie so aromatisiert. Nee, süß ist der nicht, aber ich mag Jasmin-Reis, vielleicht... Ist Jasmin Reis und Jasmin Fanta irgendwie miteinander verwandt?
Ich komme nicht drauf, was das so geschmacklich ist. Es erinnert mich, also es ist eine Süße, aber es ist keine Softdrink-Süße, sondern eine Süße, die du irgendwie woanders hast. Echt wie in so einem Stück Kuchen oder so. Also wo irgendwas milchig-sahnig noch dabei ist.
Würdest du es empfehlen?
Nee. Irgendwie nicht. Also vor allem empfehle ich es nicht, wenn es seit einem halben Jahr abgelaufen ist. Das so als
vielleicht gibt das ja die besondere Note.
Gebrauchshinweis, man weiß es nicht. Ich glaube, die liegt einfach zu lange rum. Das ist das Problem bei mir gewesen. Ich weiß es nicht. Oder die ist jetzt mit, also oxidiert mit dem Innenleben der Dose oder sowas.
Ja.
Das kann natürlich auch sein.
Naja, war schön die letzte Folge mit dir.
Ja, mal sehen, wie lange ich durchhalte. Es ist eine stressige Woche. Ich hatte es ja auch sogar angekündigt. Ich habe mal also durchgearbeitet, wenn ich jetzt Sonntag anfange. Düsseldorf, Köln, Berlin, Düsseldorf, Mülheim, Bocholt, Düsseldorf. Meine Woche.
Du bist herrlich, ein Kosmopolit. Ne?
Naja, es ist irgendwie schon sehr deutsch. Also gewisse Bevölkerungskreise hätten viel Freude dran, dass ich das Land nicht verlassen habe. Andere hätten sich gewünscht, dass ich es verlasse und nicht wiederkomme. Kann man sehen, wie man will. Ja, diese Niederrhein-Pokalspiele. Und ich habe dann auch festgestellt, wir haben ja nächste Woche schon wieder eine englische Woche mit Regensburg und so weiter.
Ja, richtig.
Wild ist das.
Es bleibt stressig.
Gestern ging es nach Bocholt für über wie viel tausend Zuschauer waren es denn am Ende? Die haben es gesagt, also 4000.
Vor Ort waren 4000 irgendwas. Ja, 4182 oder irgendwie sowas.
Ja, ja, stimmt. Ja, es gab auch eine Anfahrtskolonne. Die Abfahrt, die war eigentlich viel komplizierter. Wir sind unabhängig voneinander gereist, weil wir jetzt das unser Ziel, unser Jahresziel, unser KPI, Gebrabbel Rot-Weiß-Grün, haben wir jetzt zu 50% erst erfüllt gehabt mit dir. Jetzt vor allem für Fürth und die Österreich-Reise. Und jetzt bin ich nachgezogen. Jetzt fährt Gebrabbel nur noch elektrisch zu spielen. Ob nun mit der Deutschen Bahn oder eben mit elektrischen Autos.
Ja, deswegen trage ich auch heute das grüne Trikot. Das ist halt mein Statement.
Andi, wie eine Ladesäule der Stadtwerke Düsseldorf. Herrlich.
Ja, es ist dieses schöne Neon. Ich weiß gar nicht, das ist irgendwie von vor zwei Jahren oder sowas, das Torwarttrikot.
Das ist ein Torwarttrikot.
Deswegen gibt es auch heute Langarm hier. Ne? Also.
Friert's dich?
Ja, hier im Keller. Heute ist der erste Tag, an dem unsere, also in der neuen Heizsaison, wenn man sie so nennen mag, ist heute das erste Mal die Heizung angesprungen im Wohnzimmer. Heute Morgen war es ein bisschen kühl. Ja, Peti hat aber auch das Fenster sehr weit aufgerissen und dann fröstelte es mir etwas, als ich mein Homeoffice beginnen wollte. Ja.
Ich verstehe.
Ja, aber ja,
es war sehr praktisch. Genau, es war sehr praktisch übrigens, genau aufgrund dieser Tatsache, dass wir unabhängig voneinander gefahren sind, dass uns Biebenhorst zwei Parkausweise zur Verfügung gestellt hatte.
Das war sehr nett.
Denn wir waren als Medium akkreditiert. Presse möchte ich bei uns nicht sagen, denn wir pressen wirklich gar nichts. Also zumindest nicht in dem Sinne, in dem es gemeint ist.
Ja,
und das war dann sehr praktisch. Und schön fand ich, dass wir also wirklich direkt vor dem Eingang parken durften. Das war sehr bequem. Also für faule Menschen wie mich, schön.
Ja. Und wir sind jetzt auch halt Fortuna-Podcast einfach, ne? Das ist.
Ja, ich habe sogar hier liegen. Ne? Also hier kann man es nochmal sehen. Hier seht ihr es jetzt offiziell. Wir sind Fortuna-Podcast.
Ja.
Mein Namen also kennt ihr sowieso. Das steht auch in den Copyrights. So, da, ne? Da, Fortuna-Podcast. Ja. Jetzt sind wir es offiziell. Jetzt ist es geklärt. Ja, ich war etwas vor dir da. Und das war ganz lustig bei der Clearing-Kasse, wo man die Unterlagen dann bekommt, also ne, hier dieses Handout und so. Ich habe gefragt, ob es eine Mixed Zone gibt für nach dem Spiel. Die Antwort vom Typen war, ja, gute Frage. Weiß ich nicht. Da meinte er aber vielleicht eher in den Innenraum, aber dann müssen sie dieses weiße Leibchen hier umziehen. Und das habe ich dann gesagt, ach, wissen Sie was, dann lassen wir das doch mal.
Da habe ich mich auch gegen entschieden.
Ja. Wobei nur Olli Bent hat es angehabt.
Ja, und die klugen Menschen von der Rheinischen Post, die haben es mitgenommen, glaube ich, oder haben die es hinterher? Ah nee, Olli, stimmt, die hatten es gar nicht, die sind einfach so durch, aber ich glaube, Olli Bent hatte es hinterher dann an oder so. Naja, ist auch. Also,
es gab ja auch keine Mixed Zone, sondern es war im Clubheim dann einfach die Möglichkeit, glaube ich, wenn die Leute aus den Kabinen kamen. Es ist ja ein größeres Gelände, das ist eigentlich ganz interessant. Ne? Du gehst da zum Stadion rein, aber du bist nicht am Stadion, sondern da musst du erstmal am Clubheim vorbeigehen, an den Trainingsplätzen und dann bist du irgendwann, obwohl die Kartenkontrolle schon hinter dir liegt, und dann bist du irgendwann beim eigentlichen Stadion, beim Neubau. Ganz interessant, die haben echt krass den Rucksack von mir durchsucht. Du hattest ja keinen dabei, aber ich hatte halt Laptop dabei und zumindest für die theoretische Chance, Mixed Zone und so weiter, Mikros und so. Alles haben sie durchsucht und dann habe ich ja das erzählt. Ich habe an dem Tag auch das neue Auto bekommen und hatte in meinem Rucksack so ein paar Sachen, die ich ins Auto reintun wollte aus dem alten. So,
Brecheisen.
Ne? So, mein Wackeldackel, die Klopapierrolle, die hinten auf der Ablage.
Der Barbie hinten drauf, genau, ja.
Gibt's das auch? Naja, auf jeden Fall, ich hatte so einen Knirps-Regenschirm über dem Auto liegen und den hatte ich aber im Rucksack vergessen und dann hat der Security-Mensch seine Leute, seinen Boss fragen müssen, ob der zu groß ist oder nicht und da rein darf. Meine Herren, habe ich auch nur gedacht, Leute.
Du wirkst aber auch wirklich immer sehr bedrohlich, Thorsten.
Und das als Pressemensch.
Ja, aber die wussten wahrscheinlich von deinen Eskapaden in Köln, als du da fast mehrere Schlägereien provoziert hast.
Ja, wie die Leute auf dem Klo. Liebe Grüße an den älteren Herrn, der mich im Toilettenwagen ansprach. Ich hatte die Hose zum Glück geschlossen schon wieder. Heute nicht wieder aufstehen und den Leuten die Sicht versperren. Ja, vielen Dank. Liebe Grüße. Ich weiß nicht, wer Sie waren, aber war sehr nett. Ich sage
aber Sie gestanden
aus Höflichkeit jetzt, um zu zeigen, ich bin aber ein respektvoller Mensch.
Gestanden haben wir trotzdem, weil
Ja, da war ich aber noch Post nicht. Schön, dass du versuchst weiterzugehen, aber meine Geschichte ist noch gar nicht
vorbei. Na gut, dann erzähl die Geschichte bitte zu Ende.
Ja, so, dann bin ich reingekommen und da sprach ich erst ganz kurz mit unseren Sicherheitsbeauftragten und da waren noch die Kollegen aus Bocholt. Einer war MSV-Fan, was dann schon so ein bisschen zu Komplikationen, also ich war schon ein bisschen bereit, ich hatte ja den Regenschirm, ich konnte also jederzeit zuschlagen. Und dann kam Tino Polster vorbei, der ja das Spiel kommentiert hat bei Leaks, glaube ich. Also wir haben es nicht gesehen und wir haben auch keine 5,99 bezahlen müssen. Wir haben wir haben die Karten bezahlt, beziehungsweise wir haben sie weitergegeben. Also wenn die Leute von dem Ticketing zuhören, die Tickets sind nicht verfallen, Wir haben sie an Fortuna-Fans weitergegeben, die uns bekannt sind. An uns bekannte Fans wurden sie vergeben. Und als ich da war, dann kam er und wir haben ein bisschen geplauscht. Wir kennen uns ja, ne, aus der Vergangenheit. Und da habe ich ihn gefragt, wie würde er Gereskier aussprechen? Und er meinte Gereskier. Und ich sagte, nee, ich glaube, so wie ich gesagt habe, Quelle ich. Dann meinte er, ja, das muss er aber noch verifizieren, hat er vollkommen recht. Er ist ein guter Journalist, daran merkt man es.
Ja, zwei Quellenprinzip, sehr gut.
Genau. Ich stand also noch da, habe mit den Security-Leuten gequatscht. Er war dann weg und dann kam er wieder und meinte so, ich habe gerade nachgefragt. Ja, Gereskier, alles klar.
Also ja, darum ein paar Mal wird er den Namen ja auch genannt haben hinterher.
Genau, also darum ging es mir, die wichtige Geschichte, dass ich recht hatte.
Das ist wichtig, das ist richtig.
Genau, dass ich also Tino Polster, also wenn ihr den Stream gehört habt und Tino Polster Gereskier richtig ausgesprochen hat, dann thanks to me. Denn sonst hätte er es falsch gemacht. Sonst hätte er bestimmt nicht nochmal nachgefragt, nämlich. Also da war das Medienteam, ne? Die Jungs, die kennen wir auch da. Mhm. Grüßt man sich ja auch inzwischen freundlich. Ja, und dann kommen wir immer noch nicht zum Stehplatz, den wir hatten. Aber ich weiß nicht, wie ich die Wurst dazwischendurch reinbringe. Also den Wursttest machen wir im Anschluss. Ich wollte aber sagen, dass ich sie ausgegeben bekommen habe. Ich habe etwas gemacht am Wurststand, wofür ich andere Leute wirklich verachte. Und du weißt.
Hat es mit deiner X-Bio zu tun?
Ich weiß nicht, ob es da noch steht. Also zumindest in meiner persönlichen, von meinem privaten Account. Mhm. Aber technisch gesehen, ja, so ein bisschen. Also. Ja. Ich habe nämlich einfach Leute vorne in der Schlange, die ich kenne, begrüßt und habe sie gefragt, ob sie mir was mitbringen. Ganz schön clever, ne? Ist das Vordrängeln? Irgendwie schon, ne? Also sollte ich mich schämen?
Es ist so halb. Ja. Also wenn du jetzt, doch, shame on you. Ich ring the shame bell hier. Ding, 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 shame. Und warte eigentlich nur darauf, dass jetzt jemand dich mit Kot beschmeißt.
Ja, ich muss dann auch nackt durch die Straßen gehen. Wollen wir das? Ich bin mir nicht sicher. Ja, du musst nichts sagen an dieser Stelle. Ich habe Lia Rot-Weiß getroffen nämlich und Papa Rot-Weiß. Und Papa Rot-Weiß hat die Wurst ausgegeben, darum an dieser Stelle nochmal vielen Dank. Was sehr schön war, was ich aber dadurch gelernt habe in dem Moment, war, dass links von dem Wurststand, wirklich hinter dem Wurststand versteckt, man konnte es vorne kaum sehen, noch eine Getränkebude war, Durstlöscher. Und so konnte ich meine Wettschulden beim guten Colin alias Kastenmeier, Mauer, nicht Meier, einlösen. Ich hatte nämlich, glaube, ich habe das auch im Podcast erzählt, dass ich um mein Bier gewettet hatte über die Position von Paulina im ersten Heimspiel. Ja. Und das ist quasi die Auflösung. Ich habe meine Wett- und Ehrenschulden beglichen. Es gab nämlich auch gutes Boltenalt. Dann konnten wir das auf diese Weise begleichen. Dann hat er einen Bolten von mir bekommen. Liebe Grüße ansonsten auch an alle, die wir getroffen haben. Tobi war ja auch noch da. Ich glaube, der hat auch sogar eine unserer Karten gehabt. Also.
Genau.
Wie das denn so war. So, und dann erzähl doch jetzt endlich mal. Jetzt haben wir den großen Bogen geschlagen. Wir sind dann hoch zur Pressetribüne. Was mussten wir da sehen?
Was sahen meine fahlen Augen? Da saßen die Kollegen, nennen wir sie mal, von der Rheinischen Post.
In Anführungszeichen. Ne?
Ja, das ist von der Rheinischen Post.
Nee, ich meine jetzt eher so, dass wir uns jetzt distanzieren. Sie haben ja gar Übles getan.
Nee, und, ne? Also das ist. Ich war schockiert. Ich habe gerade noch an mich halten können.
Ob des Verhaltens.
Ja. DT und TD, Tobias Dinkelburg und Daniel Thiel, saßen auf Barhockern an unserem dafür vorgesehenen Platz, wo der Fortuna-Podcast stand.
Ja. Mit der fadenscheinigen Ausrede, dass am Platz der Rheinischen Post kein Strom sei und sie den bräuchten. Tja, als ob wir keinen Strom brauchen, um unsere Handys zu laden, um den Airfryer zu bedienen während des Spiels.
Genau, die Xbox anzuschließen.
Wir hatten alles dabei und dann diese Enttäuschung.
Und dann sowas, ja. Dann mussten wir umziehen, aber wir hatten trotzdem wirklich, wirklich nette Nachbarn.
Bevor wir zu denen kommen, aber der eigentliche Punkt ist,
wir hatten keine Stühle. Ja, wir mussten stehen, genau, wir hatten keine Stühle. Und an meinem Platz stand auch noch so quer so ein Rollator, den habe ich dann
Das war auch irgendwie symbolisch zu verstehen.
Ja, naja. Also wir haben vorher, wurde noch gewitzelt, auch Mickey hatte, glaube ich, noch gewitzelt, ob wir denn jetzt wieder uns die ganze Zeit hinstellen würden. Und ja, wir haben tatsächlich das ganze Spiel gestanden. Selbst, es war eine Sitzplatztribüne und trotzdem haben wir gestanden. Das hätten,
allerdings
wenn, Olli Bendt das Leute auch gesehen hätten.
Olli Bendt auch.
Ja, das stimmt. Sein unser Kollege unser wiederum nicht.
Genau. Ja, stimmt. Ja. Rechts war irgendwas Bocholter. Ne? Die haben irgendwann mal bei einer Szene, also die schienen sehr pro Bocholt zu sein.
Ja, der eine war Herr war, glaube ich, irgendein Medienmensch vom 1. FC Bocholt und die anderen beiden habe ich jetzt nicht so genau auf den Ausweis geguckt, was da stand. Aber
ganz schön parteiisch im Vergleich zu uns, die ja absolut neutral
absolut
waren, natürlich. Absolut. Ne? Absolut. Ja. Ja, genau. Ja, Miki war vor uns und tatsächlich auch ein paar Spieler, die nicht im Kader waren, nämlich. Zimbo war da, hat uns auch nett gegrüßt. Er arbeitet an seinem Podcast-Besuch, mal gucken. Und er meinte, als ich ihm, also wir haben einen kurzen Plausch gehabt zur Halbzeit, als ich sagte, naja, da ist aber noch Luft nach oben. Und er meinte, ja, Samstag gegen Duisburg kommen die Tore. Also ihr habt es gehört, Zimbo hat uns Tore versprochen. Er hat nicht genau gesagt, auf welcher Seite, aber naja, immerhin. Ja. Elias Eguli war auch noch da und Enes Slimani, aber eben alle in Zivil. Also da war klar, dass sie nicht in die Partie eingreifen würden. Und wie gesagt, neben uns war Olli Bendt, der sehr emotional kommentiert hat. Also er war, wir sind uns eilig, wir gehen gleich aufs Spiel. Er war nicht so happy mit der ersten Halbzeit, das kann man, glaube ich, schon sagen. Und wir hatten dann einen kurzen Plausch zur Halbzeit, wo ich versucht habe, ihn etwas zu beschwichtigen. Aber dann war es die zweite Halbzeit an sich. Ich glaube, da war er etwas positiver. Und wir sind hinterher auseinandergegangen, dass die zweite Halbzeit dann doch ganz okay war. Und das war lustig. Also auch liebe Grüße hier an Olli Bendt und seinen Kollegen, der uns auch kannte, und an Antenne Düsseldorf, also auch an dieser Stelle liebe Grüße. Und dann haben wir festgestellt, dass, ich weiß jetzt nicht, ob das erlaubt war, aber wir haben es einfach getan, dass wir uns im VIP-Bereich durchfressen dürfen.
Also ja, ich glaube, das war begrenzt, aber das war, glaube ich, so gedacht, ja. Ich habe heute auch noch Arbeitskollegen, die mich fragten, wie es denn gestern war, habe ich auch gesagt, wenn ich jetzt die, ich glaube, 92 Euro, die dieses VIP-Ticket pro Person gekostet hat, wenn wir jetzt dieses VIP-Angebot wahrgenommen hätten, dann wäre ich möglicherweise mit Preis-Leistung nicht ganz glücklich gewesen, denn es gab halt Getränke, ja, das ist auch schön und gut. Und dann gab es wahrscheinlich einen Sitzplatz für den Preis, möglicherweise sogar auch einen Parkplatz. Ja, aber das Essensangebot, muss ich gestehen, da hätte ich jetzt von einem, also da war auf jeden Fall in Illertissen wurde mehr geboten, aber das war natürlich auch DFB-Pokal und nicht Niederrhein-Pokal.
Und vierte Liga und nicht sechste Liga.
Ja, es gab ja, also ein Rechaud mit
Currywurst. Alles finde ich schon hart.
Ja, ja. Ich hab keine Beilagen gesehen. Es gab, nee. Also es gab ja, Schweineschnitzel. Genau, es gab Schweineschnitzel, ein Hähnchenschnitzel und eine Currywurst. Aber die Currywurst fand ich okay.
Ja, stimmt. Ich habe wie es für ein altes verheiratetes Pärchen üblich ist, habe ich von dir gekostet.
Ja, habe ich naschen lassen. Ja,
war okay. Aber also mir fallen unsere Ansprüche nach der Currywurst-Tour, also Top 5 hätte sie nicht geschafft.
Nein, auf gar keinen Fall. Aber für so eine Catering, Kantinen, Currywurst, vollkommen okay.
Und vor Umme in dem Fall sowieso bei uns ganz okay. Schnitzel war auch in Ordnung. Ich habe mir gedacht, so jetzt spielst du das Spiel mal mit und isst ein Schnitzel auf der Kralle. Das habe ich dann auch getan. So viel habe ich dann noch nicht gegessen. Ich hatte die Wurst. Ach komm, ich rede jetzt an dieser Stelle einfach auch noch schnell über die Wurst. Das ist das einzige Jingle, was wir in dieser Folge machen.
Die Wurst der Woche.
Sie war besser als in Köln. Damit ist alles gesagt. Nein, das trifft auf jede Wurst zu. Darum stimmt oder hilft das nicht so sonderlich. Ja, die kam von der, also ich war am guten Appetit wagen und sie kam von der Bratplatte, was ja dann immer schon so ein kleiner Nachteil ist, war eben fett glänzend. Ich fand sie okay, aber eben zu fettig. Das Problem habe ich öfters mit dieser Art Wurst. Und das Brötchen Es war fast unten schon wieder durchgebrochen, wie in Köln auch. Aber etwas besser. Also die Konsistenz war in Ordnung. Alles in allem, auch weil ich mich fast mit Senf eingesaut habe, das liegt aber vielleicht mehr bei mir, an mir, da ist die Schuld bei mir zu suchen, so viel Selbstkritik sei erlaubt. Ich fand sie am Ende aber durchschnittlich, darum waren das 2,5 Kartoffeln. So, haben wir das auch noch kurz. Und wie gesagt, nochmal lieben Dank an Papa Rot-Weiß für die Einladung. Ja, und dann hatte ich eben nur die Wurst gegessen und dann habe ich gedacht, ach komm, noch ein Schnitzel, muss dann irgendwie reichen. Und es reichte auch, es gab Getränke ja immerhin, also die konnten wir uns auch holen. Und dann ging es in die Partie und irgendwie hat das aber auch was an so einem Pult, das stehen zu machen. Also ich verstehe Olli Bendt, warum er das in der Radioreportage eher so macht. Geht wahrscheinlich im Stadion ja sonst gar nicht. Also bei Fortuna, da würde er ja auch Leute stören im Pressebereich wahrscheinlich.
Ja, da muss er, glaube ich, sitzen. Ne? Also da gibt es ja auch ab und an mal so Videos bei Social Media, wie er da weit nach vorne gebeugt sich emotional dann echauffiert oder freut oder was auch immer. Aber ja, also ich stehe auch gerne bei, zum Beispiel, wenn ich telefoniere, stehe ich sehr, sehr gerne. Mhm. Ich habe auch schon mal überlegt, ob ich diesen Podcast mal im Stehen aufnehmen soll.
Gunnar Lott macht das immer von Stay Forever, den wir ja auch mal vor 2 Jahren zu Besuch hatten zu Hannover. Mhm. Der nimmt ja auch immer gerne im Stehen und sogar ein bisschen in Bewegung auf.
Ja, ich habe mir ein Walking Pad bestellt.
Ah,
vielleicht, vielleicht mal bei der nächsten Folge, weil da meckerst du wieder, sagst, Andi, es ist so laut, da hört man das Treten, da hört man die.
Absolut,
das geht nicht. Da hört man, dass du im Vollsprint gerade auf deinem Walking Pad läufst.
Hashtag Hörgenuss. Ja.
Mal schauen.
Also ist es. Der Vorteil war übrigens aber auch, wir sind hinterher hinten rausgekommen, denn vor der Tribüne und dem uns, also, oder zwischen Tribüne und Platz, war der gesamte Weg auf die Hintertortribüne im Stadion. Und da war halt ein Großteil der Gäste-Sitzplatzbereiche untergebracht und da mussten halt alle Leute an der Tribüne vorbei, plus die Leute, die selbst auf der Tribüne sind, weshalb da unten ein tierischer Stau war, vor allem in der Halbzeit und nach dem Spiel. Und man konnte aber von den Medienbereichen hinten rausgehen und dann ist man einfach lustig unten kurz vom Clubheim rausgekommen und hatte keinen Stress. Also ein gutes Arbeiten für uns als absolute erfahrene Medienprofis in Stadien, ein gutes Arbeiten eigentlich.
Gerne wieder.
Strom wäre nett gewesen, aber der wurde uns ja von anderer Seite geklaut. Die haben wahrscheinlich logisch gedacht, na die Zeitung, die haben ja ihre Schreibmaschinen.
Korrekt.
Da muss ja nicht großartig was angeschlossen werden, die funktionieren ja ohne Strom. Aber der Podcast, der nimmt ja live auf im Stadion, ne?
Ja.
Ist ja klar. Und darum brauchen die Strom. Also ich fand den Gedankengang ja total logisch, den man da in Bocholt hatte. Aber ich weiß nicht, ob die ISDN-Leitungen gut genug waren dafür. Das muss man sehen. Und dann ist man auf jeden Fall hinterher ganz gut rausgekommen. Also es war tierisch Verkehr hinterher. Die Stadt Bocholt war ein bisschen überfordert, weil die Leute natürlich alle mit dem Auto kommen. Außer der liebe Peter, liebe Grüße, der mit dem Fahrrad gekommen ist und in Bocholt auch übernachtet hat, wie er gesagt hat. Da war es ja dann also wirklich so, du bist auch wahrscheinlich denselben Weg zur A3 zurück. Also da hat man ja bestimmt 20 Minuten gebraucht, einfach durch Stau.
Ja, es hat sich wahnsinnig gezogen. Hinterher habe ich so einen kleinen Schleichweg nehmen können. Mhm. Das war ganz okay, aber gerade auch nochmal so die letzten 1,5 Kilometer, bevor es dann wirklich auf der Autobahn war. Ne? Ja, und hinterher noch, ich muss ja quasi den Niederrhein entlang, ich muss ja nach Viersen. Und dann bin ich am Kreuz Moers. Hätte ich eigentlich weiter geradeaus und nicht auf die A40 Richtung Venlo gemusst. Und da war dann aber, irgendwas war da gesperrt. Da war dann irgendwie Schwertransport, aber es bewegte sich auf einmal gar nichts mehr. Und dann bin ich in einer waghalsigen Aktion. Ich war auf der linken Spur und rechts von mir standen 2 LKW. Da war aber Platz, dass ein Auto da durchpassen würde. Und ich bin dann tatsächlich da so durch und habe vielleicht ein bisschen lebensmüde, aber mit viel Glück habe ich gemerkt, so viele Autos, also ich war gerade noch auf der Strecke, wo man dann auf die A40 so abfahren konnte. Und dann habe ich da so gestanden und habe gedacht, wenn ich keine Scheinwerfer von hinten sehe, dann scheint da jetzt auch kein Auto auf dieser Strecke gerade zu fahren und ich kann dann kurz da rein huschen. Und das habe ich dann auch wirklich, ich gebe es zu, und ich habe gestern bei Peti auch schon gebeichtet.
Risiko.
Ich habe dann wirklich einmal Blindflug aufs Gas gedrückt und bin halt dann durch diese Lücke durch. Ganz ehrlich, wenn da ein Auto gekommen wäre, wären wir alle tot. Ne? Also,
okay, na nicht wir alle. Ich würde weitergehen.
Nein, also wahrscheinlich das gegnerische Auto.
Und ich kann alle beruhigen. Ich lebe dann.
Ja, mich schön quasi kurz vor Venlo bin ich dann so einen kleinen Schlenker gefahren. Aber ich habe hinterher nochmal geschaut, das war dann irgendwie da immer noch alles zu. Ich weiß nicht, was da passiert ist. Also War dann irgendwie 10, 12 Kilometer Umweg, das ging eigentlich.
Wie lange hast du gebraucht nach Hause?
Boah, weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Ich habe nicht mehr auf die Uhr geguckt. Also ich war auf jeden Fall vor Mitternacht zu Hause, aber wann genau, kann ich ja nicht sagen.
Ja, ich war auch etwas kurz vorher, aber ich habe noch ja meinen ersten Ladestopp gemacht. Ich wollte es unbedingt auf der Rückfahrt noch so einen Supercharger ausprobieren. Also mit den, weil ich hatte jetzt zwar, als das neue Auto kam, das mal in einer normalen Ladesäule ausprobiert, aber ich wollte mal so einen Autobahn-Supercharger mal reinstecken und schauen, ob das alles läuft. Hat geklappt, also alles gut.
Eine Stunde 48 habe ich gebraucht.
Na, ist trotzdem ordentlich. Normalerweise ist Stunde irgendwas für dich, oder?
Ja, Stunde 20 wäre es eigentlich gewesen. Aber natürlich mit dem ganzen An- und Abfahrts, oder ne, mit dem bist du erstmal auf der Autobahn drauf hast und sowas. Aber ja, 23 Uhr, 37 Uhr oder sowas war ich zu Hause.
Tja. Aber es war ein interessantes Erlebnis und ja, ein Spiel, das jetzt nicht die ganz großen Rückschlüsse erlaubt bei 3 Ligen Unterschied. Deshalb erwartet jetzt auch bitte keine 2 Halbzeits-Spezialanalyse. Ich weiß jetzt nicht, wie ein bisschen was gibt es zur Stimmung, glaube ich, zu sagen, wie wir die Pyro-Ecke unterbringen. Sollen wir die vorher machen einfach und dann reden wir über das Spiel? Oder?
Ja, das machen wir vorher, genau. Also
soll ich jingeln?
Nee, brauchst du nicht. Ich referiere frei. Ja. Insgesamt waren von den 4.200 Zuschauern wahrscheinlich so 2,5 ungefähr auf Düsseldorfer Seite, würde ich mal tippen. Also es war halt auf der Hintertortribüne waren viele Düsseldorfer. Dann war auf der Gegenseite der Stehplatzbereich in Düsseldorfer Hand und auch auf unserer Seite vor der
Genau in der Mittellinie OD tatsächlich, genau, unter der Anzeigetafel, sehr schön.
Habe ich ein schönes Foto gemacht, vielleicht blenden wir es gleich ein.
Wer weiß,
und vielleicht auch meins. Vielleicht auch nicht. Und dann auch auf der Haupttribünenseite wurde also auch noch viel gestanden und auf Wellen und überall. Also es verlief sich insgesamt gut. Stimmung war echt ordentlich, auch wenn, auch wie in Köln, es akustisch natürlich schwierig ist, einfach so ohne ein Dach über dem Kopf da Stimmung zu machen. Aber ja, UD war in angemessener Anzahl vertreten. Die Leute, die da drüben standen, hatten auch Bock. Es wurde eigentlich durchgängig durchgesungen. Es gab zwischendrin ein wenig Pyrotechnik, die sehr umfangreich durch den Stadionsprecher immer bemängelt wurde. Und ich verstehe bis heute nicht, also ich verstehe jegliche Kritik grundsätzlich daran, dass man das tut. Was ich aber nicht verstehe, ist, warum ist das unsportlich?
Also, ja, das hat er öfters gesagt.
Er hat immer gesagt, das sei komplett unsportlich. Und vielleicht kann mich jemand belehren, warum das Abbrennen von Pyrotechnik auf den Rängen eine unsportliche
Tätigkeit ist. Ja, weil die Beamhorster selbst keine hatten. Dann ist es unfair.
Ja, okay, das kann natürlich sein. Da ist es natürlich möglich, ja.
Aber bei der Stimmung möchte ich noch erwähnen, was wirklich großartig geklappt hat und wo es überhaupt kein Problem war, dass es auf der Gegengerade auch kein Dach gab, das waren die Wechselgesänge.
Ja, das hat also gut funktioniert.
Also ein Fortuna Düsseldorf und dann, ja, wollen wir jetzt das Explicit E bei dieser Folge oder nicht? Also wir sagen es im Kontext der Beschreibung der Chronistenpflicht, geben wir wieder, dass es einen Wechselgesang namens Scheiß MSV gab.
Ja, das ist richtig. Und es gab noch das Schalalalala, Schalalalalala.
Na, spätestens jetzt haben wir das eh gekriegt.
Ja, ich denke auch. Ja, wer davon mehr hören möchte, empfehle ich unsere erste Folge mit Lia Rot-Weiß mit den Fangesängen. Die kann man sich immer noch mal gerne anhören.
Ja, genau. Ja, ich habe bei Instagram auch ein Video zumindest des MSV-Wechselgesangs mal gemacht. Also gerade die Wechselgesänge fand ich schön, weil wir halt den Vorteil hatten, an der Mittellinie und hinterm Tor Leute zu haben. Und dann hat man natürlich eine sehr gute Möglichkeit, die Akustik zu bestimmen und fairerweise, und das ist jetzt ja auch irgendwie logisch bei einem Verein wie Beamhorst, es gab halt keine Gegenseite, ne? Es gab keinen
Beamhorst-Support.
Es gab natürlich ein paar sportliche Reaktionen der Leute, aber naja, mehr dann auch nicht.
Ja, genau.
Aber insgesamt deine Bewertung, also wir werten ja nicht mehr, aber deine Einschätzung des Ganzen.
Ja, für das, was möglich war, wurde gut möglich gemacht. War gut
Stimmung, ne?
Ja.
Ja, fand ich auch. Also ist jetzt nicht selbstverständlich bei so einem Niederrhein-Pokal-Erstrundenspiel, dass da richtig Stimmung in der Bude ist. Und genau das war's, das muss man schon sagen.
Ja.
Also das hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Tja. Hat die Partie auch Spaß gemacht? Ich würde sagen, das ist ein berühmtes zweischneidiges Schwert. Ich glaube, viele Leute, denen dieser Leaks-Stream mit Tino Polster zu teuer war, mit 5,99, was ich total verstehen kann, für ein Einzelspiel. Das ist ja quasi schon ein halber Magenta-Monat, wenn man so möchte. Und da kriegt man ein bisschen mehr. Die haben wahrscheinlich tatsächlich auf Antenne Düsseldorf zugegriffen. Mhm. Und ich habe es ja schon erwähnt, Olli Bendt war not amused über die erste Halbzeit. Also ich kenne jetzt keinen, der amüsiert war. Sag du mir doch mal, wie hat sie dir gefallen? Vielleicht bist du bei Olli Bendt? War das eine Katastrophe oder?
Ah, Katastrophe ist, glaube ich, zu viel gesagt. Ich bin bei ihm in der Einschätzung, dass vieles einfach zu langsam funktioniert hat. Also gerade in der ersten Halbzeit war der Schwung, den man so braucht, nicht so richtig da. Es hat natürlich Biemenhorst uns insofern das Leben schwer gemacht, als dass sie sich ja mit allem Mann quasi eigentlich an den Strafraum beziehungsweise wenige Meter davor zurückgezogen haben. Oder alternativ dann ein Pressing in der eigenen Hälfte. Sie haben nicht über die Mittellinie hinaus gepresst, aber haben uns so dann an der Mittellinie empfangen und da dann ein relativ starkes Pressing gespielt. Das war natürlich klar, dass das nicht über 90 Minuten so funktionieren können würde.
Ja.
Aber sie haben ja uns das Leben schwer gemacht, auch zu Ballverlusten gezwungen. Es waren dann auch ein bisschen das Thema Tempo und das Thema Genauigkeit, Präzision in so Zuspielen, sodass dann doch immer mal wieder ja, Nadelstiche gesetzt werden konnten, zumindest ein, zwei Mal, die etwas interessanter wurden aus Biemenhorster Sicht. Aber ja, bis zum Tor war wenig Zwingendes und man kann durchaus sagen, dass man einen anderen Anspruch eigentlich haben müsste, aber wir werden natürlich auch drüber reden, die B-Mannschaft nicht so richtig eingespielt. Ja, ja,
und das habe ich einführend noch nicht gemacht, ja. Unsere Aufstellung. Ich kann sie ja verlesen hier.
Oh, bitte. Mal,
ich habe den Zettel noch.
Hast du extra mitgenommen?
Naja, ich habe ihn nicht dagelassen. Also, ist eine wunderschöne Erinnerung. Naja, so spektakulär ist er tatsächlich nicht. Aber ja, also ich hatte es ja auch schon gesagt, ein paar Leute wurden komplett geschont. Andere sind noch verletzt, also Anhari, Meiser, Paulina und Heinz. Und ja, dann stand letztendlich Lasse Ries im Tor, Viererkette mit Van der Sloot, Oberdorf, Bornstein mit seinem Fortuna-Debüt und Risch, davor Aden auf der 6, Gonsalves und Hendricks, der ja nicht gesperrt ist im Niederrhein-Pokal, beziehungsweise die Sperre ist eh abgelaufen,
ist vorbei,
also ist egal. Konzbruch auf der 10 und davor Eixler und Geris Gieher. Und ja, wie du schon gerade sagtest, das lief nicht so richtig rund. Ich finde, es ist natürlich schon ein Grund zu sagen, also da waren gleich zwei Spieler in der Startelf, die wirklich ihr allererstes Spiel für Fortuna gemacht haben. Das ist also auf der einen Seite, Marcel Benger fehlte auch noch im Kader, fällt mir gerade ein. Der war auch nicht im Stadion, wenn ich das richtig gesehen habe. Oder war er auf der Bank? Ich weiß nicht. Schleusener, Hottmann und so, die waren zumindest auf der Bank, kamen aber nicht zum Einsatz. Was dann auch okay war, wahrscheinlich nur für den Notfall oder so. Naja, ist egal. Ich glaube schon, dass es Profis hin oder her, sechste Liga hin oder her, es ist nicht so einfach. Also nehmen wir mal Lukas Bornstein, nehmen wir den mal heraus. Die ersten Minuten war er wirklich ein bisschen nervös. Und ich glaube nicht, weil er so viel Angst vor dem Sechstligisten hat, aber und auch nicht vor 4000 Zuschauern. Das hat er bestimmt auch schon mal erlebt. Auch beim HSV2 gab es bestimmt mal ein Auswärtsspiel in Lübeck oder so, weißt du, wo so ein paar Leute sind. Aber ich glaube, es ist so diese allgemeine Situation für ihn dann gewesen. Na, es ist ein neues Spiel. Und dann gab es ja diesen Riesenfehler nach, wie viele Minuten waren es? Ich glaube, nach 4 Minuten gleich, wo er ja so ein Missverständnis hat mit Lasse Ries. Ich glaube, so dieses übliche, nimm du ihn, ich habe ihn sicher. Na, er hat gedacht, er kommt raus. Und er selbst ist dann erst nicht zum Ball gegangen. Und auf einmal ist der Stürmer dazwischen gesprintet. Da haben dann viele schon geunkt, hier sieht man jetzt bei Bornstein, wie langsam er ist. Aber ich fand in der Szene, hat er halt echt einen Rückstand gehabt und er hat ihn sogar auch ein bisschen aufgeholt. Da vielleicht so zu meinem ersten Eindruck, ich glaube nicht, dass er so schnell ist wie Meiser und Iguli. Er scheint mir aber für seine Größe auch jetzt nicht signifikant langsam. Also ich glaube schon, dass er schneller ist als Heinz und Oberdorf. Das ist so meine Einschätzung, da gewesen. Und dann ist es aber Lasse Ries, der echt mit einer super Parade da den Rückstand verhindert. Das wäre natürlich echt ein anderes Spiel gewesen nach 4 Minuten, dann, wenn da schon der Rückstand gewesen wäre. Das können wir uns alle, glaube ich, sehr gut vorstellen, wie das dann gewesen wäre. Also, und da haben viele schon, glaube ich, gedacht, der Bornstein und sonst was. Und er braucht ein bisschen, um reinzukommen, genauso wie Fortuna. Und es war, wie du schon sagtest, in der ersten Halbzeit nicht so, dass Fortuna da eine krasse Dominanz ausstrahlte. Ich habe aber irgendwo gelesen, ich weiß nicht mehr, wo es war. Ich glaube, es war jetzt sogar, heute gab es einen Kicker-Artikel nochmal, die, wo es mehrere vielversprechende Konterchancen für Biebenhorst angeblich gegeben hätte, wo ich jetzt sage, echt, wann? Also natürlich gab es mal Ballverluste, wo dann die Biebenhorster mal gesprintet sind, aber niemals ist da dann eine Torchance daraus entstanden. Nee, sondern
halt genau, also entweder wurde der Ball abgelaufen oder der Stürmer hat abgebrochen, weil er nicht rangekommen ist. Also genau, es gab diese Ballverluste und dann immer den schnellen, recht hohen, langen Schlag auf die durchstartenden Stürmer. Aber dieser einen Situation ist da eigentlich nichts mehr großartig gewesen.
Genau, also diese Erzählung passt aus meiner Sicht nicht, dass wir hinten da unfassbar wackelig gewesen wären in dieser Partie, auf gar keinen Fall. Steht ja auch zum dritten Mal die Null in Folge, aber nee, defensiv war das eigentlich okay. Das Problem war es dann, wie du auch gesagt hattest, nach der Mittellinie, gerade im zentralen Mittelfeld. Ich finde, man sieht immer noch sehr wenig von diesem Direktkombinationsspiel. Ein paar Mal blitzt es auf. Mhm. Aber da fehlt, glaube ich, immer noch der Automatismus. Und dann bin ich aber wieder bei meinem Argument, ja, okay, es ist aber auch eine Mannschaft, die so in diese, also natürlich spielen die im Training manchmal, ne, aber Konzbruch auf der 10 hat mir schon vorher nicht so gefallen, wurde aber allerdings dann auf der 8, da wurde er eigentlich dann viel besser in der zweiten Halbzeit. In der ersten war es so mäßig. Und man muss sagen, Hendricks hatte einen schlechten Tag.
Ja.
Er hat relativ früh gelb gesehen, in der 6. Minute schon, wo er, also ich fand das übertrieben vom Schiri, weil er hat das wirklich nicht sofort ausgeführt, den Freistoß, sondern nach 30 Sekunden oder so. Und ich hatte das auch dann nicht mitgekriegt, dass der Schiri den wohl freigeben musste. Hm. Gibt man da gelb, sagt man nicht einfach dem Stürmer, Moment.
Ja, ich verstehe es auch nicht. Ne? Also
das fand ich etwas blöd. Und irgendwie schien ihn das gehemmt.
Geschichte so, ne? Also.
Genau. Und irgendwie schien ihn das nämlich gehemmt zu haben, denn in der 15. Minute, da fault er dann nämlich einen Biebenhorster vor der Tribüne in der Seitenlinie. Und da ist mir auch das Herz in die Hose gesprungen. Da habe ich auch gedacht, also es gibt auf jeden Fall Schiris, die dafür gelb geben. Mhm. Und die dann sagen, so mein Freund, das war's. Und nach 15 Minuten gegen den Sechsligisten kannst du wahrscheinlich immer noch schaffen, aber dann wäre der Abend wirklich stressig geworden. Mhm. Und irgendwie hat ihn das, glaube ich, in der Partie gehemmt. Er schien so ein bisschen unkonzentriert dann zu sein. Das war so mein Eindruck. Aber dann haben wir ja dann doch das 1-0 nach einem Standard gemacht, also Gonçalves Ecke, die dann ausgerechnet Bornstein dann auch reinköpft. Mhm. Und das hat zumindest so die Nerven ein bisschen beruhigt. Und es gibt dann immer mal wieder Aktionen. Wir tun uns immer noch schwer mit vernünftigen Hereingaben von den beiden Seiten. Und wenn sie dann mal kommen, also Gerrit Gier hat im Sturm gespielt. Ja, ich würde jetzt sagen, er ist nicht so der krasseste Abschlussspieler. Er hat wirklich viele Chancen gehabt, die ganze Partie.
Ja.
Ich hatte aber immer so den Eindruck, der letzte Biss oder die letzte Schussentscheidung ist immer die falsche. Er braucht zu lange und wird abgeblockt. Oder er schießt dann mal nicht gut oder sowas, weißt du?
Ja, oder er trennt sich nicht vom Ball. Das ist mir so gerade in der zweiten Halbzeit auch. Also er ist ein ganz guter Dribbler so, ne? Und auch so wuselig irgendwie. Aber auch, das ist dann so ein bisschen an der einen oder anderen Stelle mit dem Kopf durch die Wand und dann noch einen aussteigen lassen. Also da waren sicherlich, aber auch das ist natürlich eine Sache von Eingespieltheit, glaube ich. Das
kann man übrigens Slimani ehrlicherweise, ich weiß, Leute wollen das nicht hören, Slimani bester Mann jede Woche, kann man ihm aber auch ein bisschen vorwerfen, dass er
durchaus
am Ende in der Entscheidungsfindung auch noch, und das ist aber nicht schlimm, also der ist 19, Gerrit Gier ist ein bisschen älter, aber vielleicht, ich will damit nur sagen, ich sehe ihn nicht so sehr im Sturm, ehrlicherweise. Sondern ich glaube, mit seinem Tempo und seiner Dynamik kann er gerade auf den Außenbahnen oder wenn wir ein System mit Raute spielen, dass er vielleicht auf so einem Achter, der halt sehr, sehr nach außen gezogen spielt oder sowas, das kann ich mir eher vorstellen. Wobei, da muss man dann sagen, ob er defensiv und in der Kombination im Mittelfeld ist auch so eine Sache. Aber vom Profil her kommt er logischerweise Slimani so am nächsten. Und zumindest hat man gesehen, er hat Dynamik und Tempo und auch Technik, das hast du ja auch schon gesagt. Und auch ihm fehlt es, glaube ich, er hat ja dann doch die letzten Wochen der letzten Saison, das hatten wir berichtet, auch nicht so viel gespielt, fehlt ihm dann auch so ein bisschen an Spielpraxis.
Ja.
Eine Sache, die mir aber aufgefallen ist, Alex Ende hatte das diese Woche, glaube ich, nach dem Spiel auch nochmal im Pressegespräch gesagt, dass ihm das fehlte, dass die Mannschaft zu sehr aus der zweiten Reihe abzieht.
Ja.
Und das haben sie heute dann, oder gestern Abend, das haben sie wirklich beherzigt.
Ja.
Also ich habe hier auf jeden Fall Schüsse aus der zweiten Reihe von Hendricks, von Gonsalves und dann eben den von Aden in der 42. Minute, der dann leicht abgefälscht wird und dann geht der Flachschuss auch rein. Elias Aden mit seinem ersten Pflichtspieltor, Spieltor zum 2:0. Ehrlicherweise war davor echt viel Leerlauf. Darum kann man schon definitiv sagen, ja, das war nicht gut, die erste Halbzeit. Also was man da spielerisch, fußballerisch gesehen hat. Ja. Man muss aber auch fairerweise hinten sagen, also hinten ist nichts angebrannt, außer diese eine Szene nach 4 Minuten. Alles andere war schon immer unter Kontrolle. Da musste dann auch Lasseries nicht nochmal eingreifen oder sowas. Mhm. Und vorne waren da schon Chancen, so ist es nicht. Die wurden aber eben, wie es leider auch gegen Köln war, dann manchmal etwas im Letzten. Also häufig ist es nicht mal die Chance selbst, die so kläglich verloren geht, vergeben wird, sondern dass dann dieser letzte Pass oder die letzte Flanke einfach nicht präzise genug kommen, dahin, wo sie müssen und so.
Ja, genau. Dann willst du in den Rückraum zurücklegen, dann stehen da aber halt 2 Gegner statt 1 Fortuna-Spieler. Oder die Flanke kommt halt. Entweder sie kommt in den ersten Mann oder sie geht halt irgendwo auf die Rückseite des Strafraums und landet dann halt irgendwie in Richtung Eckfahne. Das, diese Ungenauigkeiten, gerade die Flankenstreuung, da müssen wir echt noch wirklich dran arbeiten.
Ich hatte es schon gegen Köln gesagt, Van der Sloot war da irgendwie besser in der Vorbereitung und auch im ersten Spiel gegen Mannheim. Irgendwie ist der gerade, also so klar hinten dran gerade bei Zimmermann auch, finde ich. Ich finde auch, die Flanken von Zimmermann sind aktuell besser. Und das verwundert mich gerade ein bisschen, das enttäuscht mich auch ehrlicherweise etwas, weil ich mir auch sehr viel von ihm versprochen habe und auch in der Partie würde ich seine Leistung eher als unglücklich einstufen, als so wirklich überzeugend.
Ja.
Ja, ansonsten, Eixler hat in der ersten Halbzeit wenig Momente gehabt, in der zweiten ist ein bisschen mehr gekommen und wem er offensiv dann auch nicht so zugesagt hat, war tatsächlich Sascha Risch. Ich fand dafür, dass es gegen 6 Ligisten ist, kam von ihm, von seiner Seite sehr wenig, insbesondere weil zur Halbzeit Erik Wegesser kam und der dann doch deutlich mehr Impulse gezeigt hat, auch im Offensivspiel. Also er hat ja Risch schon letzte Woche gegen Köln verdrängt, wenn man so möchte. Und ich fühle mich in beiden Spielen jetzt bestätigt, dass Wegesser da gerade die bessere Lösung ist.
Ja, der hat da die Nase vorn, würde ich auch sagen.
Ja, das hatte ich gehofft, dass du mehr sagst, weil ich gerade was trinken wollte.
Achso, ja, ich kann ja, was soll ich sagen?
Es gab noch weitere Wechsel zur Halbzeit.
Genau, was haben wir denn da? Wir haben Wegesser für Risch, Müller für Aden und Förster für Hendricks. Das sind die 3 Wechsel.
Stimmt, das sind ja meine Live-Notizen vom Spiel. Ich habe unseren internen Live-Ticker sozusagen gemacht. Ne?
Das waren die 3 Wechsel, die zur Halbzeit passiert sind.
Ja, also Müller ist dann auf die 6 und Förster auf die 10 und Konzbruch ist dann auf die rechte Seite gegangen. Und das lief gleich besser, oder?
Ja, es gab Schwung. Also es hat insgesamt, also ich habe... Über Förster haben wir ja gestern schon kurz gesprochen. Ich finde, der hat der wirkt so leicht phlegmatisch. Immer so, ja.
Ist er eigentlich vielleicht auch?
Ja, also er wirkt so, wie ich mir vorstelle, wie ich auf dem Fußballplatz wirken würde. Also vielleicht. Meinst du? Ja, ich finde, also das ist vielleicht auch so eine Qualität, genau wie so ein Haaland ja auch nicht. Was ich weiß, an Kilometern macht, sondern halt.
Ja, der wirkt klinisch tot zwischendurch. Ne?
Nee, an der richtigen Stelle steht und sowas. Mhm. Ne? Also, Förster ist jetzt vom Gefühl her nicht so der Spieler, der immer überall ist. Und manchmal habe ich auch das Gefühl, ja, ein bisschen mehr Dynamik würde mir jetzt gut gefallen. Mhm. Nichtsdestotrotz hat er ein ordentliches Spiel gemacht. Ne? Aber er wirkt halt irgendwie so ein bisschen, ich finde, er wirkt mal so ein bisschen träge.
Ja. Und was ich immer unangenehm finde, ist, bei jedem Spiel von Förster müssen immer 5 Leute gleichzeitig nochmal hervorheben, dass er ja nicht austrainiert wirkt.
Ja, ja.
Ich weiß nicht, ob man das so richtig beurteilen kann. Ne? Man kann immer sagen, das ist so mein Eindruck und so. Ich habe dann hier und da auch mal gelesen, das ist Einstellungssache und sowas. Ja, kennt ihr ihn? Ich kenne ihn ehrlicherweise nicht persönlich. Darum, ich weiß nicht, was er für eine Einstellung hat. Ich finde aber auch, also, ja, man hat ja gehört, dass er nicht perfekt fit gekommen ist. Das muss jetzt aber nicht mal immer mit der Körperform zu tun haben, aber sondern eher mit der Kondition. Und das hat man ja auch gerade im ersten Spiel gesehen. Da war da weniger. Jetzt gestern war es eine Halbzeit. Klar, gegen den 6-Ligisten. Er ist immer noch, ich will diesen Begriff, weil ich den mit Ljubicic letzte Saison so ein bisschen, ne, Unterschiedsspieler, der Begriff ist gefallen bei der Verpflichtung, möchte ich sagen. Und wenn wir darüber reden, dass uns im letzten Drittel der letzte Pass so ein bisschen fehlt, dann würde ich jetzt sagen, ist am ehesten Förster da die Lösung.
Ja.
Und vielleicht ist es jetzt auch mal Zeit, ihn in die Startelf zu packen. Was ja nicht heißt, dass wir deshalb Slimani rausnehmen oder sonst was. Ich kann da gleich noch beim MSV zukommen, wie ich es jetzt aktuell machen würde. Ja. Ich fand aber auf jeden Fall, der Schwung ist vor allem mit ihm und auch mit Wegesser auf links und eben mit Andi Müller gekommen, der auf der 6. Das ist eigentlich meine persönliche Ideallösung, ehrlicherweise auch vor Marcel Benger und Aden, wenn man sagt, naja, ich will Aden jetzt gegen 50.000 beim MSV eher nicht machen, so, was okay ist. Ich kann auch nicht in den Kopf von ihm reingucken, ne, ob da vielleicht doch eine gewisse Nervosität zu spüren ist. Das wird dann immer so kritisiert, aber ehrlicherweise, wir reden nicht mit dem Spieler vorher. Wir wissen, wir können das nicht einschätzen, ob das nicht eine kluge Entscheidung ist, ihn dann eher später zu bringen oder sowas. Weil Aden fand ich gar nicht so schlecht, hat ja auch das Tor gemacht, aber ich glaube, das war in Ordnung, dann diesen Schwung auch vor allem auch an den drei Einwechselspielern festzumachen. Förster Müller kommt ja auch halt gut auch rein.
Ich finde, Müller wirkt auch so ein Stückchen routinierter einfach so in dem, was er macht. Ja. Ne? Also nochmal ein bisschen mehr Vorwärtsdrang, also das war gut gestern.
Ja. Es war übrigens kurzzeitig ein bisschen Tumult auf der Tribüne. Hier hatte ich es ja noch aufgeschrieben. Ja. Es gab wohl einen medizinischen Notfall. Da ist wohl jemand zusammengebrochen. Im ersten Moment, weil da so viel Hektik war, habe ich gedacht, da gibt es eine Klopperei.
Ja.
Ja. Das ist ja der übliche Instinkt. Okay, alle laufen hektisch irgendwo hin. Ne? Da wird sich gekloppt. Aber nein. Aber du hast es dann berichtet, als er dann vorbeigetragen wurde. Unten hat er schön in alle Richtungen den Daumen gehoben. Es schien also zu gehen. Und wir wünschen also von dieser Stelle natürlich unbekannterweise auch alles Gute und gute Besserung. Ja, das wollte ich nur sagen, weil zu der Phase, es brauchte ein bisschen, um in Schwung zu kommen, so die ersten 10 Minuten nach der Pause, naja, es gab halt mal einen Schuss von Förster und Gerizgia sieht ja gelb, weil er wirklich ganz blöd mal den Ball verliert im Mittelfeld und dann den Spieler festhält. Es wäre wirklich ein gefährlicher Konter geworden, darum nicht die dümmste gelbe Karte aller Zeiten. Und dann wird aber im Grunde klar Schiff gemacht in der 55. Minute. Da ist es Eixler, der von links in den Strafraum dann reinkommt und dann, das macht Gerizgia dann eigentlich auch geschickt, kriegt die flache Reingabe von Eixler und legt die dann so ab nach hinten zu Konzbruch, der dann in die lange Ecke flach reinschlänzt. Und dann war die Messe auch gelesen. Also ich glaube, das hat dann auch den Widerstand von Biemhorst gebrochen. 2 Minuten später macht dann tatsächlich Wegesser, ne? Das 4:0, vorbereitet diesmal von Konzbruch, der einfach querlegt an den Strafraum und aus 18 Metern schießt er schön rein in den Winkel dann den Ball. Ne? Gutes Tor, auf jeden Fall sehenswert.
Ja, und bei den Herren neben uns, die sagten beim 4:0, sagten sie, ja, das war's dann jetzt. Wo ich dann dachte, ja, vielleicht war es das auch schon beim 3:0, aber gut, das 4:0, genau. Da war es dann wirklich. Ja.
Ja, und dann, also ich sag mal, der Trainer hat das auch gefühlt, denn er hat dann nur Eguli eingewechselt für Tim Oberdorf. Schlicht und ergreifend, also wenn wir mal ehrlich sind, ne, Eguli war so weit draußen, nur Eguli. Ja. Es hat mich gefreut für ihn, dass er mal ran durfte. Ich hatte es nicht erwartet. Ich hätte gedacht, das macht er zurzeit nicht. Ich war aber auch etwas überrascht, dass Tim Oberdorf gespielt hat, aber ist klar, im Moment so viele Innenverteidiger haben wir gar nicht. Umso besser, dass wir da Lukas Bornstein verpflichtet haben. Ja, und dann häufen sich auch die Chancen. Also definitiv sah das spielerisch besser aus als in der ersten Halbzeit. Weniger Fehlpässe. Man ist dann auch nicht mehr im Ansatz. Also wie gesagt, es waren keine vollständigen Konter, aber in diese Ansatzkonter mit, es kommt mal ein Stürmer in Fortunas Hälfte an den Ball und das Stadion raunt. Das gab es einfach gar nicht mehr. Die sind nicht mehr über die Mittellinie gekommen. Und dann gab es irgendwann noch das 5:0. Das war in der 71. Minute. Das war ein direkter Freistoß, also nicht direkter Freistoß, aber eine Kombination, eine eingeübte von der rechten Seite. Da hatte es einen Foul an Aman Yampong gegeben, der in der 64. für Van der Sloot dann noch gekommen war. Und den legt Förster dann einfach quer zu Konzbruch, der den direkt in die lange Ecke verwandelt und so. Und wie gesagt, weitere Chancen kamen, aber mit 5:0 war die Messe gelesen. Fortuna hat das dann auch, ich sag mal, seriös zu Ende gespielt, hinten raus bei Biemhorst, die Kräfte waren dann schon nicht mehr da, aber ich glaube, da war niemand böse, der Stadionsprecher hat dann auch alle hinterher noch gelobt, meinte auch nach dem Abpfiff, hat er nochmal gesagt, für eine sensationelle Leistung heute nochmal Applaus und so, also ja, ich glaube, das ging soweit in Ordnung, unter Strich, gerade durch die zweite Halbzeit war ich dann halbwegs versöhnt, ich hatte es schon gesagt, Olli Bendt hinterher auch. Ich glaube, man kann in diesen Spielen auch nicht so viel erwarten. Das ist so wie DFB-Pokal erste Runde, da musst du halt zusehen, dass du das irgendwie überstehst. Aber ob man das souverän macht oder unsouverän, da kräht hinterher ehrlicherweise auch kein Hahn mehr nach. Ne? Ja, aber klar, in der Phase.
5 Tore geschossen, keins bekommen, ist doch alles okay. Ja.
Aber klar, in der Phase, wo ja viele kritisch auf die Mannschaft, den Trainer blicken, die erste Halbzeit war dann Wasser auf die Mühlen. In der zweiten hat man dann nicht so viel Argumente als Kritiker. Am Ende zählt jetzt vor allem das Spiel gegen Duisburg, würde ich sagen. Und das ist dann auch die Klammer und der Bogen, den wir dann da, glaube ich, gleich zu machen können. Es sei denn, du hast noch irgendwas, was du zu Biebenhorst ergänzen möchtest. Wir hatten jetzt schon gesagt, zweite Runde Oberhausen-Altstaden.
Genau, da wurde heute ja noch veröffentlicht, dass man gemeinsam in der Klärung für Termin und Spielort ist. Also, sobald
das war man schon vorher, das wurde uns doch auch schon mitgeteilt.
Ja, aber heute wurde es auch offiziell natürlich.
Offiziell mitgeteilt, ja, sehr schön. Ja, und dann wollen wir noch ganz kurz in dieser quicken Folge, oh, das haben wir auch selten, ne? Aber es gibt den deutschen Ausdruck, ne? ein quickes...
Quick und erquicklich.
So wie erquicklich, es gibt aber auch einen quicken... Nicht zu verwechseln mit Quickborn oder sowas. Mhm. Ja, wir wollen auf jeden Fall auf den MSV Duisburg, unseren Gegner am Samstag. Ist es ein Derby? Also es gibt ja immer diese Diskussion, ist es jetzt ein Derby oder nicht? Und niemand will es dann zugeben.
Ja, natürlich. Es ist, also wenn eine Straßenbahnlinie diese beiden Städte miteinander verbindet,
dann ist es wohl ein Derby, ne?
Dann ist es wohl ein Derby. Da kann man jetzt, und anscheinend freuen sich ja auch beide Seiten auf ihre jeweilige Art darauf. Es gibt jeweils Gesänge bei den Spielen der Mannschaften. Es gibt auf X schöne Auseinandersetzungen im positiven Sinne, teilweise mit Humor, teilweise mit ein bisschen weniger Humor. Aber insgesamt, ja, die Leute haben Freude, glaube ich, drauf, dass nach 7 oder 8 Jahren so ein Spiel wieder stattfindet. Ich freue mich persönlich auch drauf. Ich hab noch ein Video von einem unserer letzten Auswärtsspiele, wo wir da im Oberrang standen und dann gab es einen Elfmeter und das Letzte, was man in diesem Video hört, ist: Andi, mach aus, das bringt Pech von dir.
Von mir?
Ja.
Weil ich das habe, hatte ich Jinx-Sorte.
Genau, Sorge. Ja, da gab es.
Es waren noch andere Zeiten, heute ist es normal, dass alle irgendwas filmen.
Ja.
Ja,
aber ich freue mich drauf tatsächlich und ich finde, das ist auch ein Derby und das passt.
Kein Handy im Block.
Ja, genau.
Naja, ja, und die Duisburger freuen sich natürlich auch, weil es bei ihnen so gut läuft gerade. Ne? Die rechnen sich natürlich jetzt richtig was aus, aber die Statistik sagt, wer seine ersten 5 Spiele gewinnt, ist nie aufgestiegen. Schlechte Nachrichten, das ist leider so bisher immer gewesen. So auch der MSV letztes Jahr. Da haben sie 6 gewonnen.
Okay.
Mal sehen. Aber irgendwann werden sie auch ein Spiel nicht gewinnen. Und das könnte ja am Samstag schon der Fall sein. Bisher haben sie sich aber schadlos gehalten. Also sie haben natürlich auch gegen Weltmächte gespielt. Hier Meppen 3-0, Ferl 4-2 und Würzburg 3-0. Also doch torverhältnismäßig. Mhm. Ne? Läuft schon verdammt gut gerade. Wir wissen aber auch alle, das hat uns Daniel Thun gelernt, zu diesem Zeitpunkt ist die Saison nur Qualifying. Und die Playoffs beginnen ab den letzten 10 Spielen. Da musst du natürlich da sein. Das hat beim MSV letztes Jahr ja nicht so gut geklappt. Ich muss aber trotzdem sagen, also sie haben ja letzten Samstag jetzt in Unterzahl das Spiel in Regensburg gedreht, nach der das war eine glattrote Karte für Lex Tiger Lobinger, der ja da also klar mit dem Ellbogenschlag seinen Gegenspieler trifft. Da gibt's nichts dran zu rütteln, wurde heute auch bekannt gegeben oder was schon gestern, 3 Spiele Sperre hat er dafür gekriegt. Wird den Duisburgern fehlen, dazu kommen wir aber gleich noch ein bisschen besser. Und dann haben sie es ja, obwohl sie 1-0 hinten lagen, haben sie es noch gedreht in Unterzahl, 1-2. Also man muss schon sagen, MSV ist gerade die Mannschaft der Stunde, auch wenn man sich die Vorbereitungsergebnisse anguckt. Wirklich ganz gut, wie es gerade läuft. Ja, verantwortlich. Achso, und im Pokal sind sie ausgestiegen gegen Elversberg, 1-3 auf dem Papier. Aber ich weiß nicht, ob du das Spiel oder die Konferenz damals verfolgt hast. Das war lange Zeit auch durchaus knapp. Also die waren... beim Stande, ich glaube, es gab einen Stand von 1-1, meine ich. Da waren sie durchaus dran, auch mal selbst in Führung zu gehen. Also das hätte auch anders laufen können, als zumindest Quintessenz aus diesem DFB-Pokalspiel. Ja, Trainer ist Dietmar Hirsch. Der geht jetzt in seine 3. Saison in Duisburg. Hat den MSV ja auch zurück aus der Regionalliga West in die 3. Liga geführt. Zusammen mit seinem Sportvorstand Michael Preetz. Da sagen wir natürlich Buh. Warum? Weil er natürlich einer der Hauptverantwortlichen damals für die Klage nach dem Relegationsspiel war, die das bei Hertha vorangetrieben haben und sich dann dahinter versteckt hat. Ja, wir mussten das tun aus Sicht oder aus Gründen für den Verein. Ja, ich weiß es nicht. Das war einfach sportlich unfair. Also war natürlich auch die Situation damals mit dem Platzsturm, aber nochmal, es war ein Platzsturm, der
positiv.
Meines Wissens nach nicht dafür gesorgt hat, dass irgendeine Person zu Schaden gekommen ist, außer der Schiri, der von einem Hertaner-Spieler von Kobiashvili geschlagen wurde. Ne? So viel nur dazu, aber ist vielleicht auch ein anderes Thema, was jetzt hier nicht hergehört. Ne? Ja, zurück zu Dietmar Hirsch, der, das kennen zumindest wir Kinder von den 90ern, auch wirklich viele Spiele für den MSV damals in der Bundesliga gemacht hat, so zu Randzeiten. Über 200 Spiele sind es am Ende geworden. Dazu war er noch in Rostock, Gladbach und bei Unterhaching, alles in der Bundesliga. Geboren in Viersen, Andi.
Oh, toll.
Ein Landsmann.
Toll, toll, toll. Also toll, ein, ne? Auch ein Holländer.
Ja, ja, wie deine Kinder sozusagen. Mhm. Und als Trainer hat er tatsächlich vor Duisburg aber nur unterklassig trainiert. Elversberg zum Beispiel. Mhm. Jetzt sagt er, ja, Moment. Ja, aber Elversberg hat halt auch mal vierte Liga gespielt und das war dann halt noch zu den Zeiten. Hessen-Kassel und tatsächlich in Bocholt war er auch noch. Ja. Ja, vielleicht war er auch zu Gast gestern, könnte ich mir vorstellen. Was war irgendwie in der Wir müssen mal gucken, hast du geguckt, wie Dietmar Hirsch gerade aussieht? Nicht das, weil du meintest ja, vor uns sitzt jemand, der sieht aus wie ein Ex-Profi und sonst was.
Ja, ja. Ich glaube nicht, dass es Dietmar Hirsch war.
Das wäre lustig, ne, wenn er das war. Nein, er war es nicht. Nein, war nicht.
Der sah so ein bisschen, wie heißt denn der Stürmer von Saarbrücken, der die ganzen Tore macht?
Ich weiß nicht, wie der aussieht oder wie er heißt, wie du meinst. Nee. Meinst du Kühlwetter oder wen meinst du?
Nee, Saarbrücken.
Aber der sieht anders aus.
Wir hatten doch letztes Jahr schon so einen großen, dunkelhaarigen Stürmer, der da alles zu Klump geschossen hat.
Nicht exakt, was du
meinst.
Saarbrücken letztes Jahr?
Wenn du gleich wieder
ich leg mal los.
Redest, dann mache ich mich auf Mute und recherchiere das hier.
Es gibt noch einen wichtigen Punkt allerdings, auch für dich, Andi, er hat ein MSV-Tattoo auf der Wade.
Dietmar. Oh, das habe ich nicht.
Ja, zum Glück. Sonst gäbe es aber, da gäbe es richtig Dresche, glaube ich. Ja, ansonsten zu seinem Fußball, seine Grundordnung meistens 4-2-3-1 zuletzt. Er ist aber grundsätzlich ein flexibler Coach, hat auch zumindest situativ in der Schlussphase der letzten Saison manchmal Dreier- bzw. Fünferkette gespielt. Grundsätzlich, Defensive ist da sehr heilig. Das heißt, sie sind vor allem gegen den Ball stark. Also auch wenn die Ergebnisse viele Tore versprechen, in den meisten Spielen haben sie auch sehr wenige kassiert. Also immerhin jetzt ja schon 2-0. Ansonsten, sie sind jetzt auch nicht eine klassische Ballbesitzmannschaft, zumindest letzte Saison gewesen, da waren es noch stärker, die Umschaltmomente und natürlich immer schnelles Vertikalspiel, immer schnell nach vorne in die Spitze. Wenn wir uns das aber angucken, sie haben, und da gehen wir zum Transfermarkt, sie haben ein bisschen was am Kader gemacht, um sich da selbst auch ja nicht neu zu erfinden, aber zumindest mehr spielerische Qualität dieser Mannschaft hinzuzuführen. Wahrscheinlich, weil sie auch gemerkt haben, dass sie auf Dauer so es wahrscheinlich in der Spitze etwas schwierig haben werden, wenn sie gegen Gegner, die dann auch deutlich tiefer gegen sie stehen und massiver, nicht auch spielerische Lösungen finden. Folglich gab es diesen Sommer trotz allem aber keinen richtig großen Umbruch, also 7 wirkliche Neuzugänge, davon so 2 Laien bzw. Leihrückkehrer auch noch. Das ist jetzt, nach heutigen Maßstäben ist das jetzt gar nicht so viel. Wenn wir dann mal zumindest auszugsweise uns das alles angucken, erstmal zu den wichtigeren Spielern, die sie verlassen haben. Da ist einer sehr wichtig, da gab es auch ein bisschen zumindest in der Presse Artikel zu. Und zwar ist ihr Kapitän gegangen, Alexander Hahn, Innenverteidiger, ist zum ersten FC Bocholt gegangen. Vielleicht war der das, vielleicht war es Alexander Hahn. Man weiß es nicht.
Nee, ich glaube, also ich habe die Person gefunden, an die er mich erinnert, nämlich Kai Brünker. Mhm. Aber er war, glaube ich, zu alt. Er war zu alt, glaube ich, um Kai Brünker gewesen zu sein.
Ich weiß nicht, wie der aussieht.
Ja, guck's dir im Nachhinein mal an. Vielleicht kannst du die Assoziation dann nachvollziehen.
Ja, Alexander Hahn hat schon Ende letzte Saison als trotz seines Kapitänsstatus seinen Platz in der Innenverteidigung verloren und es hieß dann, man habe ihn mehr oder weniger dann auch diesen Sommer mitgeteilt, dass es für ihn zumindest sehr schwer werden würde und er war dann die ersten Spiele auch gar nicht mehr im Kader als immer noch aktueller Kapitän, weshalb ja dann die Zeichen klar waren und dann ist er beim ersten FC Bocholt eben gelandet, jetzt kurz vor Transferschluss. Ansonsten noch ein Abgang, der nicht ganz unwichtig war, Mert Gökçen, Linksverteidiger, immerhin mit 53 Einsätzen jetzt in den letzten 2 Jahren, war immerhin Bestandteil der Mannschaft, aber sicherlich kein unersetzlicher Stammspieler. Wichtigster Abgang war vermutlich Steffen Meuer, der ging zum SSV Ulm aus dem Mittelfeld, hat auch nicht wenig gespielt über die 64 Spiele jetzt in den 2 Jahren für den MSV. Ja, richtig feste Größe würde ich jetzt aber auch nicht sagen. Also das merkt man schon an den Abgängen. Die meisten Leute, die hier weg waren oder weg sind, das waren dann einfach keine Leute, die so eine richtig große Rolle gespielt haben. Leon Müller, auch Mittelfeldspieler, auch nach Ulm. Also Ulm hat sich irgendwie sehr beim MSV auf der Ersatzbank bedient. Jetzt ja, war aber auch eher ein Wechselspieler und Florian Egerer vielleicht am ehesten noch. Das war ein nicht unerfahrener defensiver Mittelfeldspieler, der hat keinen neuen Vertrag bekommen und ja, war auch da nicht so wichtig. Interessanter wird es dann aber eben, das habe ich ja schon gesagt, auf der Neuzugangsseite, es kam fürs Tor Toni Stahl, den habe ich letzte Saison einmal live gesehen, da war er nämlich Torwart von Schweinfurt. Mhm. Ich glaube, er stand nur in der Liga, im Pokal stand der andere Torwart drin, genau. Er ist jetzt allerdings nur die Nummer 2 hinter Braune, das heißt aber, er ist jetzt sozusagen der neue Ersatzmann. Vielleicht mit der wichtigste Neue ist, also Neue im Sinne von, dass er jetzt innerhalb der dritten Liga neu verliehen wurde, nämlich vom SC Paderborn kam Martin Enz für die Innenverteidigung. Letzte Saison noch in Verl gewesen, auch als Leihspieler. Er ist sicherlich im Aufbau, und das ist wahrscheinlich einer der Gründe, warum Alexander Hahn keine Rolle mehr gespielt hat, im Spielaufbau als Verteidiger deutlich stärker. Und wenn man eben sagt, der MSV will weg aus dieser eher defensiv Umschaltrolle hin mehr zu mehr Aktivität am Ball, hat Daniel Thürn auch irgendwann mal geplant gehabt, aber das hat nie wirklich geklappt, muss man sagen. Dann muss man sagen, also sie haben ihn Strategen für die Defensive genannt, aber er ist auf jeden Fall jetzt Stammspieler hinten in der Kette und da ein wichtiger Mann. Ansonsten noch ganz interessant für die linke Seite oder auch als Schienenspieler kam Frederik Christensen vom VfL Osnabrück. Mit denen ist er aufgestiegen und zwar als Stammspieler interessanterweise. 31 Spiele, 3 Tore, 5 Assists letzte Saison, also richtig gut. Mir persönlich müsste ich oder hätte ich mal vielleicht bei unseren Kollegen vom Ostkurvenchor nachfragen müssen, wie das denn kam, dass Christensen da jetzt weggegangen ist. Denn die Bilanz liest sich ja wirklich nach einem absoluten Stammspieler. Mhm. Also mit Sicherheit eine gute Verstärkung. Ebenfalls wichtiger Transfer Max Besuchkow, den kennt man vielleicht auch noch. Ja. Ja, Jan Regensburg war er früher in der zweiten Liga, ne? So ein offensiver Mittelfeldspieler, durchaus torgefährlich, zuletzt in Ingolstadt gewesen. Das ist genau dieser Punkt, Veränderung des Spielstils, dass du halt Spieler fürs Mittelfeld holst, die eine gewisse Spielintelligenz mitbringen, Passqualität, weniger Zerstörer sind. Und das trifft auf ihn grundsätzlich zu. Er ist aber kein unumstrittener Stammspieler deshalb. Ne? Mhm. Aber er erhebt sicherlich die spielerische Qualität. Ja, dann noch interessant, Peter Remmert wurde vom FC Schalke ausgeliehen, Mittelstürmer, 1,93 groß, physisch stark, aber auch guter Tiefensprinter. Das hat man nämlich am Wochenende gesehen in Regensburg. Nachdem Lobinger dann nämlich vom Platz geflogen war, hat Remmert in der Spitze gespielt und so macht er dann auch den Ausgleich nach einem langen Ball, wo er den Regensburgern einfach im Laufduell entwischt und dann relativ eiskalt dann auch vollstreckt. Auf den gilt es zu achten, der wird mit Sicherheit gegen uns spielen. Und da ist es gut, dass wir Iguli auf dem Platz haben, der dann eben auch sprinttechnisch vermutlich und auch physisch.
Und die Größe mit auch Mensch, ne?
Genau, mit ihm da konkurrieren kann. Das wird auf jeden Fall ein spannendes Duell. Und vielleicht noch ein letzter Neuzugang: Ramien Safi, kam vom Rot-Weiß Essen, auch Offensivspieler für vorne. Das ist ganz interessant, aber also er gibt etwas, man sagt oder könnte Essen nach Duisburg nachsagen, sie haben ein ähnliches Problem wie wir. Sie haben jetzt nicht unfassbar viele Spieler, die Tiefe und Tempo haben. Mhm. Und das ist was Safi eigentlich hat. Eigentlich eher Außenbahnspieler, hat auch zentral in Essen schon mal gespielt. Letzte Saison auch Stammspieler, ne? Hat 36 der 38 Ligaspiele zumindest auf dem Platz gestanden. Darum, ja, interessant, aber auch nicht, also ist bisher kein Stammspieler geworden, aber interessant immer, ne? Einen Stammspieler von einem direkten Konkurrenten holen, das ist ja nicht uninteressant. Ansonsten vielleicht noch nur separat würde ich Dominik Kota behandeln. Formal ist er jetzt erst fest verpflichtet worden und damit kein Sommertransfer, kam jetzt in der Rückrunde, aber da ist er wirklich echt ganz gut eingeschlagen, hat er 3 Tore gemacht, 2 Assists, kam also da noch rein. Ich finde, das habe ich eben schon gesagt, man erkennt also an den Transfers echt ganz gut, was sie machen wollen. Ne? Mhm. Enz in der Innenverteidigung, Besotschkow, das sind alles Spieler, die ein spielerisches Element mit reinbringen, die das vorher vielleicht ein bisschen gefehlt hat oder vernachlässigt wurde. Und gerade auch da haben sie es ja auch nochmal entsprechend gelohnt. Und dann eben Tempo und Tiefe mit Leuten wie Safi oder Remmert, das ist wahrscheinlich nicht verkehrt. Gucken wir uns noch neben diesen Neuzugängen so ein bisschen die Schlüsselspieler an. Ich denke, ganz wichtiger Mann ist Rasim Bulic, zentraler Verteidiger und wirklich der Anker in der Abwehr, ist auch jetzt offiziell neuer Kapitän des MSVs, nachdem Alexander Hahn eben gegangen ist. Also nicht Anfang der Saison, sondern wirklich erst nach dem Abgang von Hahn hat er jetzt offiziell die Binde übernommen. Ja, zweikampfstark, auch gut bei zweiten Bällen, ist grundsätzlich einfach, ich sag mal, der Abwehrchef und wichtiger Mann, der wahrscheinlich auch einem jungen Spieler wie Martin Enz hinten in der Kette da so ein bisschen Stabilität gibt. Schon letzte Saison sicherlich auf der Position einer der stärksten Spieler der Liga. Und ja, trotz Interesse anderer Vereine hat er diesen Sommer dann jetzt auch seinen Vertrag vorzeitig verlängert. Also das war gut. Jetzt hätte ich an der Stelle sicherlich auch noch Lex Tiger-Lobinger als Unterschiedsspieler genannt. Ja, der hat ja in den letzten Jahren, wenn ihr das verfolgt habt, in der dritten Liga durchaus auch schon bei Viktoria Köln wirklich gut getroffen, letzte Saison insgesamt auch 10 Treffer für den MSV erzielt, jetzt gegen Würzburg beim 3:0 ein Doppelpack. Also ja, wirklich guter, wichtiger Strafraumstürmer, ne, der halt eben die Bälle da verwertet. Und das wisst ihr eigentlich wahrscheinlich auch schon alle, ne? Ist der Sohn von Stabhochsprunglegende Tim Lobinger. Aber ist eben alles egal, denn er fehlt gesperrt und wird deshalb nicht spielen. Vielleicht noch ein paar andere Namen, die ich noch nicht genannt habe. Alias Sazar ist im Mittelfeld so gesehen so ein bisschen der Balance-Spieler, der, oder wie man sagt, neudeutsch, so ein bisschen Box-to-Box, ne, der also mit einer gewissen Dynamik die Räume bespielt, vom Aufbau hinten den Ball nach vorne trägt, hat zum Beispiel auch einen Ball, aber dann mal per Flanke von Lobinger ein Tor gegen Würzburg vorbereitet. Also auch er ist sicherlich fürs spielerische Element da nicht unwichtig. Dann haben wir noch Joshua Bitter auf der rechten Seite defensiv, also hinten rechter Verteidiger. Vielleicht nicht so der allerspektakulärste, aber er ist so dieser typische Spieler, glaube ich, dessen Fehlen man vor allem dann merkt, wenn er nicht spielt. Also bringt Erfahrung, Zweikampfstärke, hat auch getroffen neulich und hat ja auch noch eins der Lobinger-Tore vorbereitet und ist jetzt auch Vizekapitän des MSVs, also Joshua Bitter hinten rechts. Dominik Kota hatte ich schon genannt, der wirklich auch einfach in der Offensive so diese individuelle Qualität im Mittelfeld hat, ne? So ein Dribbling, Tempo, auch gute Abschlüsse. Letzte Rückrunde, wie gesagt, 14 Spiele, 3 Tore, 2 Vorlagen, das ist schon nicht verkehrt. Besuchkow hatte ich schon genannt, ist aber noch nicht so sehr der Stammspieler, anders als Martin Enz. Und danach kommen noch so ein paar Leute. Max Braun im Tor ist kein schlechter Keeper, aber jetzt auch vielleicht nicht so der herausragendste Drittliga-Keeper bisher. Vorne im Angriff noch Patrick Sosek kann man nennen. Auch Tempo und eine gewisse Torgefahr, die er ausstrahlt und damit spielerische Qualität. Christian Fied als technisch ganz interessanter Spieler da. Also das sind so die Leute, die man vielleicht so auf dem Schirm haben sollte. Ansonsten noch Personalien. Florian Krüger hatte sich im Training verletzt. Der war ja in Aue und Braunschweig auch ein bekannter Zweitligastürmer mal. Die Karriere ist aber so ein bisschen durchgeknickt, weshalb er jetzt ja zuletzt eben nicht mehr ganz so im Fokus war. Hat aber diese Saison durchaus auch schon ein bisschen bei einer Einwechslung bei dem 4:2 gegen, war das gegen Ferl? Jetzt muss ich nochmal gucken, gegen wen war das 4:2? Ich glaube gegen Ferl hat er als Einwechselspieler auf jeden Fall Schwung und Tore gebracht. Hat sich aber jetzt eine Armverletzung zugezogen. Da ist noch unklar, glaube ich, ob er spielen kann. Und ansonsten fällt Dennis Borkowski aus. Der war länger verletzt und befindet sich noch im Spielaufbau. Ja, noch was, bisschen was Historisches und Statistik zum Schluss. Das letzte Spiel gegeneinander war vor 8 Jahren, 2017-18. Ein 2-1 Auswärtssieg war dieses Spiel, also das letzte in Duisburg, durch Tore von Ruven Hennings und Takashi Osami. Ja, einige werden sich bestimmt noch erinnern. Das letzte Heimspiel war ein wirklich spektakuläres Match, an das erinnere ich mich wirklich noch. Das ist ein 3-1 Erfolg gewesen, damals in der Aufstiegssaison unter Friedhelm Funkel in der Hinrunde, also 2017. Kurios war damals, Raphael Wolf hat sich während des Spiels verletzt. Rensing hatte sich ja schon Anfang der Saison so eine Rippenverletzung, so eine ganz schwere, geholt und fiel ja dann den Rest der Saison aus. Raphael Wolf als Nummer 2 wurde dann zur Nummer 1. Und dann ist aber durch seine Verletzung in der Partie Tim Wiesner zu seinem einzigen Pflichtspiel, also 30 Minuten lang, für die erste Mannschaft gekommen. Und ja, damals die Tore auch Ruven Hennings, ne, der hat ja immer getroffen, Jean Zimmer und Benito Raman. Für dich, Andi, extra für dich. Moritz Stoppelkamp. Genau, Moritz Stoppelkamp erzielte das 3:1 für den Elfmeter, hat aber auch beim Stand von 2:0 einen Elfmeter verschossen. Ja, spektakuläre Partie damals, ich habe auch nochmal nachgeguckt, Kickernote 1,5, ein Spiel ohne taktische Fesseln mit zahlreichen Torchancen unter hohem Tempo im Unterhaltungswert kaum zu toppen. Ja, dann wünschen wir uns das doch einfach für unser Spiel auch. Damals glatte 1 für Hennings und Finke und sonst was. Also war richtig gut. Damals übrigens 41.764 in der zweiten Liga an Zuschauern. Also das haben wir ja schon getoppt. Ja. Heute war der Stand 48.000 plus. Ich glaube, das wird voll ausverkauft, wäre natürlich super. Das klingt dann mal besonders toll. Aber es wäre der erste Rekord, ich habe es jetzt gelesen, seit 4 oder 5 Jahren in der dritten Liga, dass so viele Zuschauer bei einem Spiel sind. Ja, mal sehen. Mögliche Aufstellung. Bei uns Luis Lord wieder im Tor. Ich denke, Viererkette Zimmermann, Oberdorf, Iguli und Wegesser hat sich bewährt. Ich würde sehr gerne Andi Müller auf der 6 sehen. Mhm. Davor Buschama und Hendricks, trotz seines schwachen Pokalspiels. Ich fand, gegen Freiburg hat man gesehen, was er uns in spielerischer Struktur durchaus geben kann. Und der Kapitän sollte auf dem Platz stehen. Und auf der 10 hätte ich dann Slimani und vorne Schlottmann, also Hottmann und Schleusener. Das wäre meine Startelf, also ohne Marcel Benger. Weil ich glaube, da brauchen wir etwas mehr Dynamik gegen den MSV. Der Vollständigkeit halber MSV mit Braun im Tor, das ist klar. Auch in der Abwehr wahrscheinlich Bitterens, Fleckstein und Kostschun. Davor Bulic und Sazar kann sein, Susek, Fied, Kota und Remmert wahrscheinlich im Sturm. Vielleicht spielt Christensen für Boskun oder Besuchkov für Fied. Das wird man sehen müssen. Ich glaube schon, dass das sehr schwer wird. Ist die Mannschaft der Stunde. Ich hatte es eingangs gesagt. Tippen wir mal auf so ein 1:1. Nach den zuletzt gezeigten Leistungen tut man sich immer schwer und die Leute denken schon, man kriegt die Hucke voll. Ich prognostiziere, wir werden ein deutlich besseres Spiel machen als gegen Fortuna Köln. Das sage ich, weil ich glaube, dass in diesen Spielen sich das Niveau dann auch immer so ein bisschen angleicht. Wenn der Gegner auf einem höheren Niveau agiert, dass du auch als Mannschaft so agierst. Bestes Beispiel ist das Freiburg-Spiel, ne, wo man einfach dann in der Partie, glaube ich, niemand nach der ersten Halbzeit das Gefühl hätte, ach, Fortuna macht das aber schlecht, sondern nur darum, lassen wir uns mal überraschen. So, und ich glaube, wir haben nicht so viel versprochen, dass es jetzt für unsere Verhältnisse heute nicht allzu
quasi mega eine Halbzeit wird.
Genau, aber es geht ja auch schon weiter, um dann den Ausblick schon mal zu liefern, also Samstag die Partie und dann werden wir auch da eine Folge zu aufnehmen. Idealerweise werden wir auch eine Vorschau zu Regensburg haben, also die ist zumindest vereinbart. Die käme dann vermutlich am Montag irgendwie vor dem Spiel, Sonntagabend, Montag, müssen wir mal gucken. Viele Folgen jetzt, dann kommt das Spiel, dann eine Vorschau zu Aachen, auch da und dann noch Alemannia Aachen und dann brauchen wir alle eine Pause. Mal gucken, wie es bis dahin läuft. Darum biete ich jetzt offiziell dir und allen da draußen das Tschüss an dieser Stelle an.
Ja, nehme ich. Es war wie immer schön, dich fast jeden Tag zu sehen, Thorsten.
Ja.
Jetzt haben wir zumindest einen Tag voreinander Pause. Morgen
ja,
werden wir uns
nächste Woche reisen wir ja sogar
gemeinsam. Ja, toll. Ich freue mich jetzt schon drauf. Also, macht es gut, bis bald und bleibt uns gewogen.
Macht es gut.